House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren und spannenden Folge. Wieder mit einem Gast und wir freuen uns wirklich sehr, dass es geklappt hat. Melanie Alltage ist bei uns. Hi.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, fantastisch, dass es klappt. Du wirst mit uns heute oder uns in die Welt des Programmierens für die HistorikerInnen einführen. Mich mehr als Senta, weil Senta Ahnung hat. Du hast in Münster studiert und zwar Geschichte und Philosophie. Warst dann am LWL, was wir auch schon durch Malte Thiessen kennen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dezentral, oder? Es gibt da ein paar Einrichtungen.
Genau, es gibt ganz unterschiedliche Einrichtungen vom Landschaftsverband. Und da unter anderem eben das Archivamt.
Richtig, in dem du dann warst. Ah ja, ja.
Genau.
Und hast dann deine Masterarbeit über Mining Hazards Kult, also die Plattform, um die sich bei uns eigentlich alles dreht, Rezensionen, auch irgendwelche Wohnungssuche, Konferenzen. Und bist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin, an der Professur für Digital History und forschst dabei zu quantitativen Verfahren digitaler Quellen, wenn ich das richtig rausgeschrieben habe, ja?
Genau, ich könnte es noch etwas präzisieren. Yes, also was ich mache ist, ich untersuche die Adaptierbarkeit quantitativer Verfahren zur Analyse textbasierter digitaler Quellen. Da kommen wir bestimmt noch mal irgendwie drauf zu sprechen. Aber es ist so, dass viele dieser Verfahren, die wir in der Digital History oder den Digital Humanities einsetzen, aus fachfremden Disziplinen stammen. Also die dann ihre ganz eigenen theoretisch-methodologischen Annahmen in diese Verfahren mit einfließen lassen. Und wenn wir das dann auf historische Anwendungsfälle quasi übertragen möchten, müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, ob diese Verfahren Limitierungen haben, ob da bestimmte Vorannahmen getroffen wurden, die vielleicht gar nicht zu unseren Fragestellungen passen und so weiter. Und da setze ich mich eben mit unterschiedlichen Methoden auseinander und schaue, ob und inwiefern die auf historische Fragestellungen und historische Quellen anwendbar sind. Also das ist immer so ganz grob und knapp. Und das mache ich übrigens auch wieder am Hand von Hazards Kult. Also das ist wieder mein Anwendungsfall.
Ja. Genau. Fantastisch. Wir steigen oft ein und auch dieses Mal mit der Frage, weil die, finde ich, sehr, sehr viel auch über das Fach verrät. Wie bist du zum Geschichtsstudium gekommen und viel wichtiger, warum bist du dabei geblieben?
Ja, es ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, so ganz genau lässt sich das auch gar nicht mehr rekonstruieren. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, welche Entwicklungen zu der Realität bzw. Gegenwart geführt haben, in der wir eben leben, um vielleicht die Gegenwart eben ein bisschen besser verstehen zu können und vielleicht auch so ein paar Zusammenhänge zu identifizieren, verschiedene Motivlagen und so weiter. Und ich habe auch schon immer gerne gelesen, was ja durchaus auch eine zentrale Tätigkeit in dieser Forschungsdisziplin ist. Also wenn man das nicht mag, wird es, glaube ich, schwierig. Und ich hatte ja im Bachelor dann auch zusätzlich Philosophie studiert, mich dann im Master aber auf Geschichte fokussiert. Und das liegt unter anderem daran, weil wir an der Westfälischen Wilhelms-Universität, an der ich ja studiert habe, ganz tolle Angebote zur Berufswahl hatten, also verschiedene Überblicksübungen, Exkursionen, praktische Seminare und so weiter. Und da hat mich eben das Archivwesen besonders angesprochen. Da hatte ich dann verschiedene Praktika-Tätigkeiten, also unter anderem eben am LWL-Archivamt. Und da wurde mir klar, dass ich da in Zukunft gerne irgendwie arbeiten möchte. Und ja, zu dem Zeitpunkt war jetzt mein Forschungsschwerpunkt noch nicht abzusehen. Aber es ist natürlich auch so, dass das Archivwesen von Digitalisierung und Digitalität geprägt ist. Also vor allem zunehmend. Und insofern freue ich mich einfach, dass sich an diesem langfristigen Ziel ja gar nicht so viel geändert hat, aber meine Motivation eben nochmal so eine zusätzliche Dimension bekommen hat.
Ja, das ist voll interessant, weil wir haben jetzt irgendwie schon die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage gehabt, aber die Antwort, weil man später mal damit was machen möchte, die kam, glaube ich, noch gar nicht.
Nee.
Was kam? Also ich habe ja ein paar Folgen gehört, aber was kam denn da so?
Ja, die meisten sagen halt, also zufällig, und viele hatten es als Zweitfach jetzt irgendwie und haben dann gewechselt als Hauptfach, weil sie es doch super spannend fanden. Und viel vielseitiger als gedacht, glaube ich, ist bei vielen eben der Punkt. Genau, aber es war dann immer, oder bei vielen ist dann so schon noch gewesen, dieses Aber, was macht man dann hinterher damit? Mhm. Das war schon so ein bisschen ein Problem. Ich finde es cool, dass du das jetzt genau andersrum gesagt hast.
Genau. Ich habe einen ganz genauen Plan, was man damit machen möchte und könnte. Ja.
Weil du jetzt gesagt hast, dass du Philosophie noch im Nebenfach hattest, oder Chris hat es ja auch schon gesagt, wie würdest du denn sagen, hat dir dein Nebenfach Philosophie geholfen bei deinem Geschichtsstudium, oder gab es nochmal irgendwelche anderen Perspektiven darauf oder, keine Ahnung, Methoden, die du da mitgenommen hast? Oder?
Total. Also ich würde sagen, dass das Philosophiestudium eigentlich wesentlich auch so mein heutiges Arbeiten mitprägt. Also man bekommt ja einen sehr breiten Überblick und nicht alles setzt sich jetzt bis heute fort, aber ich fand zum Beispiel die Übungen und Seminare zur Sprachphilosophie und zur Logik extrem bereichernd. Also sich damit auseinanderzusetzen, welche Macht Begriffe haben können, wie das, also die Art und Weise, wie wir sprechen, auch Realität konstruieren kann oder auch dekonstruieren und eben wie man irgendwie logische Argumentationsketten aufbaut. Also das ist sehr bereichernd gewesen. Deswegen, also mein Philosophiestudium möchte ich gar nicht missen. Es wäre schön, wenn ich das auch im heutigen, weiß ich nicht, Forschungsalltag noch so ein bisschen mit, also stärker mit einbringen könnte. Aber ja, also es gibt auch im Rahmen der Geschichte so viel zu lesen. Also, also Philo-Studium kann ich in jedem Fall empfehlen. Ich finde es sehr bereichernd. Also ich könnte, glaube ich, jedem Studierenden empfehlen, mal das ein oder andere Philosophie-Seminar mitzubelegen, einfach da mal reinzuschauen.
Ich wollte das auch mal als Nebenfach machen und mich hat die Logik abgehalten tatsächlich.
Ach so, ja.
Naja, ich habe dann Soziologie gemacht und da hatte ich Statistik. Das war unfair, glaube ich, jetzt in meiner Vorstellung. Dann doch genauso schlimm und ich hätte einfach doch Philosophie machen können und hätte es auch, glaube ich, vielleicht sogar hinbekommen irgendwie, aber ja, das hatte ich damals noch nicht so das Gefühl.
Ja, wir hatten das auch direkt im ersten Semester und es diente wohl so ein bisschen dazu auszusieben, also, aber also es ist am Ende einfach total spannend gewesen, also weil es so sich so ein bisschen unterscheidet von dem, wie man so klassisch geisteswissenschaftlich arbeitet. Also dass man sich so bestimmte Argumentationsmuster und so weiter systematisiert und das alles strukturiert. Ja, es bringt einfach nochmal so eine neue Systematik mit rein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was auch in der Digital History so ein bisschen dann zum Tragen kommt. Dieses Systematisieren, klar aufgliedern und dass es aufeinander aufbaut. Also ich erinnere mich da gerne an die Logikvorlesung von, ich glaube, er hieß Herr Strohbach zurück. Ja.
Ja. Viele Grüße, das war an
dieser Stelle. Sehr spannend. Ja.
Du promovierst, ja? Vielleicht auch nicht ganz uneigennützig wegen meiner Situation im Moment, aber wie lief dann dein Entscheidungsprozess ab, ob du promovieren möchtest oder nicht? Genau. Oder war es für dich klar und es gab keine große Entscheidung?
Ja, also eigentlich stand das dann auch schon zu Beginn meines Masterstudiums für mich fest. Und das hat ebenfalls erstmal vor allem pragmatische Gründe. Also schließt sich daran an, warum ich mit dem Geschichtsstudium weitergemacht habe. Es ist nämlich so, dass ich gerne im höheren Dienst einsteigen möchte. Mhm. Und um zu dieser ja nochmal zweijährigen Ausbildung zugelassen zu werden, ist es immer noch von Vorteil, promoviert zu haben. Und ich bin da einfach sehr dankbar, dass sich das dann während meines Studiums recht glücklich gefügt hat, eben unter anderem dadurch, dass ich dann meinen Schwerpunkt in der Digital History gefunden habe und dann natürlich, dass ich direkt im Anschluss an meinen Master eine, ja, entsprechend meines Forschungsinteresses dann auch eine Stelle bei Thorsten Hildmann an der Professur ergeben hat. Und ich finde, das sind so Dinge, die auch nicht unbedingt selbstverständlich sind, also dass das so nahtlos ineinander übergeht. Also gut, ein Forschungsinteresse sollte sich natürlich irgendwann entwickelt haben, wenn man in dem Bereich bleiben möchte, aber ja, direkt dann einen Rahmen zu finden, in dem man das dann ausbauen kann, das ist schon toll. Und was ich eben auch im Rahmen des Studiums recht bestärkend fand, ist, dass ich noch als Studentin die digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften als sehr nachwuchsfreundlich erlebt habe. Also es gab da verschiedene Angebote, zum Beispiel den Corpus Contest, die sich eben direkt an WissenschaftlerInnen oder Studierende gerichtet haben, die noch am Anfang ihrer Karriere sind. Und da hat man einfach die Möglichkeit bekommen, schon so eigene kleine Projekte zu entwerfen und vorzustellen und hat dann Feedback bekommen und wurde ernst genommen. Und ich fand das irgendwie total motivierend, dann auch da am Ball zu bleiben und da ja weiter mitzuwirken. Also ich glaube, es ist so dieses, einmal, dass man irgendwie sowieso ein klares berufliches Ziel vor Augen hat, dann eben irgendwie so glückliche Fügung, dass es dann auch wirklich so klappt und dass man sich in einem Forschungsumfeld befindet, das total offen für das ist, was man da auch wirklich macht. Dann war es irgendwie klar, dass ich da jetzt erstmal so quasi mit weitermache.
Mhm. Ich wollte eine Frage an dich, Senta, stellen, weil wir kennen uns jetzt relativ okay, würde ich sagen. Schon zwei, dreimal Aufnahmen gemacht. Aber ich glaube, diese Offenheit fehlt dir oder fürchtest du, nochmal, du fürchtest eine fehlende Offenheit an der deutschen Wissenschaftslandschaft, kann das sein?
Ja. Ja. Also im Vergleich zu dem, was ich halt in Schweden kennengelernt habe oder damals, als ich in Kopenhagen ein Jahr war, da fehlt mir das schon ein bisschen. Also, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil ich natürlich meinen Master komplett in Schweden gemacht habe und dadurch auch mein Thema der Masterarbeit, also das war Hip-Hop, und das war überhaupt gar kein Problem, das da anzubringen, und alle fanden es super interessant und so, aber ich hätte mir vorstellen können, dass das was anderes gewesen wäre, auch an den, ja, im Sinn von, welche Seminare gab es in Tübingen in meinem Bachelor zum Beispiel, da wäre nichts gewesen, was da irgendwie annähernd in die Richtung gegangen wäre, während in Schweden, ich hatte ein Popular Culture Seminar. Das befürchte ich schon, aber es gibt da bestimmt auch Ausnahmen, also das glaube ich auf jeden Fall.
Also ich glaube, so diese grundlegende Befürchtung, dass es da vielleicht weniger Offenheit gibt, die hatte ich zumindest in anderen Forschungsfeldern während des Studiums, als einfach Studentin auch. Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man dann tatsächlich da aktiv forscht und auf den Tagungen ist und so weiter und dann entsprechend netzwerkt. Ja, man muss bestimmt dann erstmal schauen, okay, wer sind die entsprechenden Personen, bei denen ich mein Forschungsprojekt unterbringen kann? Haben die noch Kapazitäten? Und also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da...
Vielen Dank.
Finde ich es.
Eine Frage dazu vielleicht noch. Hattest du einen Plan B?
Nee, offen gestanden hatte ich keinen Plan B. Also deswegen bin ich einfach, also vielleicht ist das dann auch ein bisschen mehr Glück als Verstand quasi. Also dass das einfach so nahtlos ineinander übergegangen ist. Ich hatte keinen konkreten Plan B und ich bin sehr dankbar dafür, dass es direkt, also im März 2020 war ich noch Studentin. Und im April war ich dann quasi auf der anderen Seite als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Krass. Das ging Gott sei Dank vor Corona noch, oder zumindest am Anfang von Corona noch relativ nahtlos ineinander über.
Ja, sehr gut. Cool.
Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie du zum Programmieren gekommen bist, über diese Angebote überhaupt und diese Offenheit der jungen Disziplin, des jungen Teilbereichs. Was findest du am Programmieren denn spannend, weil jetzt könnte man natürlich nochmal dieses Scheingefecht aufmachen, oh, Archiv und Digitales, geht das überhaupt zusammen? Ja, das haben wir schon. Was findest du spannend daran?
Ja, also ich glaube, das sind mehrere Dinge. Einmal ist es ein bisschen das, was ich auch damals irgendwie an Latein, Paläographie oder irgendwie so Dokus spannend finde. Also man hat beim Programmieren ja ein gegebenes Problem und versucht dann eine Lösung zu finden beziehungsweise zu konzipieren. Und wenn man dann einen funktionierenden Code geschrieben hat, ist das unglaublich erfüllend und befriedigend. Also es ist auch ein bisschen wie Magie, weil man hängt irgendwie so verschiedene Statements aneinander und die müssen auch logisch aufeinander aufbauen. Und dann passiert einfach etwas, also natürlich nicht so einfach, aber hoffentlich passiert dann eben das, was man intendiert hat. Und dann ist das ein super Gefühl. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Motivation allein, sondern auch so ein bisschen die Tatsache, dass das Programmieren ein sehr kreativer Prozess ist. Und bei dem kann man seinen Forschungsgegenstand und die Fragestellung nochmal auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen betrachten und vielleicht auch so ein bisschen neu kennenlernen. Ich finde auch das mit dem Programmieren verbundene algorithmische Denken, also dass man eben das Problem, was man hat oder die Fragestellung, die man hat, so systematisch zerlegt und klar aufeinander aufbauende Arbeitsschritte definiert. Es bringt, finde ich, auch nochmal eine ganz neue Dimension in den historischen Forschungsprozess rein. Also man macht sich viel transparenter, wie man eigentlich die historischen Erkenntnisse, die man am Ende generiert, ja, zusammengebracht hat, also wie man sie eben generiert hat. Ja, und ich finde, nicht zuletzt sensibilisiert es auch ein bisschen dafür, wie diese ganzen Anwendungen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, eigentlich funktionieren. Wir alle benutzen Google, Suchen und so weiter, aber wir müssen uns auch so ein bisschen vor Augen führen, wie werden die Suchergebnisse gefiltert, was wird einem da eigentlich angezeigt. Wenn man einmal angefangen hat mit dem Programmieren, schließen sich da einfach ganz viele Sachen irgendwie an.
Ich weiß nicht, ob ich nicht aufgepasst habe oder ob du es nur nicht gesagt hast. Wie, wie hast du denn Programmieren gelernt? Also wo?
Genau, das war damals auch noch während meines Masterstudiums. Ich weiß nicht mehr so genau, was den Stein des Anstoßes gegeben hat. Also ich glaube, es war erstmal eine Übung zu generellen Methoden in den Digital Humanities. Also da war es noch so ein bisschen allgemeiner gehalten. Ja, um diese Methoden dann anzuwenden, wurde mir recht schnell klar. Also ich kann natürlich irgendwelche gebrauchsfertigen Tools verwenden. Aber wenn ich die wirklich so anpassen möchte, dass sie auch für meine eigenen Quellen geeignet sind, muss ich irgendwie programmieren lernen. Und dann war es so, dass es Kurse am CIF gibt. Ich glaube, das heißt heute anders. Das war damals irgendwie das Zentrum für Informationsverarbeitung. Da gab es immer Semester, Programme und eben auch Programmierkurse und eine Übung von Thorsten Hildmann, der das dann so ein bisschen auf uns HistorikerInnen zugeschnitten hat. Und dann habe ich darauf aufbauend natürlich noch ganz viele Tutorials mir angeschaut und Lehrbücher gekauft und durchgearbeitet. Genau, und dann kommt man da so nach und nach ein bisschen rein.
Also in Konstanz gibt es ein Programm, das heißt ADILT, glaube ich, was so Digital Literacy angehen möchte. Und wir hatten es, glaube ich, auch im Vor... Wir hatten es definitiv im Vorgespräch. Erstens kann ich das nie verbergen. Stieß auch, glaube ich, auf offene Ohren. So dieses sinnlose Verwenden von Google Ngram ist was, was mich... Wenn ich mich aufregen will, dann schaue ich mir einfach Sachen an, wo dran steht, ich habe das durch Google Ngram durchgejagt und dann passt das schon. Und das finde ich total schwierig und erlebe das mittlerweile extrem oft, dass gerade unsere Disziplin, die quellenkritisch eigentlich super drauf ist beim Digitalen, in mancherlei Hinsicht sehr blind ist. Ich schließe mich da auch nicht zwingend immer aus und so generell auch eine bestimmte Digitalblindheit erlebe ich auf jeden Fall relativ oft, muss ich sagen.
Das kann ich zum Teil bestätigen. Und deswegen finde ich eben, weil wir in der Geschichtswissenschaft ja Quellenkritik, also Kritik generell, ja mit etabliert haben und stark gemacht haben, sehe ich es schon eben auch als Auftrag für die Geschichtswissenschaft, das im Digitalen fortzusetzen und digitale Quellenkritik, digitale Medienkritik, digitale Methodenkritik zu entwickeln. In der täglichen Anwendung können wir da auf jeden Fall noch einiges lernen und nacharbeiten, uns das selbst auch bewusster zu machen. Ja, gerade wenn wir dann eben forschen. Also ich meine, im Prinzip müssten wir ja auch eigentlich, wenn wir uns an ein neues Forschungsprojekt setzen und anfangen mit der Suche, müssten wir ja auch eigentlich da schon ansetzen. Also wie kommen wir eigentlich zu den Quellen, die wir dann am Ende auswerten? Wodurch ist das im Prinzip vielleicht schon vorgegeben? Welche Suchmaschinen nutzen wir da? Welche Datenbanken? Welche Schlagwörter nutzen wir, um zu bestimmten Quellen zu kommen und so weiter? Also eigentlich müssen wir auch da dann schon anfangen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch im Geschichtsstudium war, aber ich glaube, so bewusst war mir das damals einfach noch nicht.
Ja, nee.
Und um das Ganze nur nochmal einen weiter auf die Spitze zu treiben, oft wird ja auch nicht die Logik des Archivs mitgedacht. Also gefunden wird, was in diesem Archiv zusammengefasst wurde, was natürlich auch bestimmte Alltagstauglichkeiten mit sich bringt oder pipapo, aber ich finde alle Möglichkeiten mitzudenken, wie man jetzt den Gegenstand handhabbar machen kann, ist unglaublich komplex und also es kann auch gut sein, dass ich nicht zugehört habe, aber wurde in meinem Studium sehr, sehr wenig behandelt, weil das Archiv ist so ein magischer Ort, da gibt es alles, wurde mir irgendwie so suggeriert und im Internet ja auch und beides ist halt falsch.
Ja, genau, also so einfach runtergebrochen in jedem Fall. Also wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, was wurde überliefert und was wurde nicht überliefert. Also auch die Biases in Archiven sollte man sich vergegenwärtigen. Da gab es auch kürzlich einen ganz spannenden Vortrag von, ich meine, es war Amalia Levy, die darauf eben aufmerksam gemacht hat. Und das spitzt sich dann im digitalen Raum ja nochmal zu, weil wir könnten dann davon ausgehen, alles das, was digital zur Verfügung steht, entspricht auch genau dem, was existiert. Aber das ist natürlich nicht so. Also es ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was an historischen Quellen überliefert wurde, was wir auch digital nachnutzen können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, welche Motivlagen steckt hinter der Digitalisierung? Also aus welchen Beweggründen wurde jetzt genau diese Bestandseinheit irgendwie digitalisiert und warum nicht eine andere? Das ist dann häufig Nutzerinteresse oder weil bestimmte Ereignisse eben Konjunktur haben. Und sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist ganz wichtig. Und vielleicht auch nochmal zu Ngram, also dass man sich auch damit auseinandersetzt, wenn man solche Tools wie den Ngram-Viewer nutzt, hinterfragt, okay, was ist eigentlich die Datenbasis? Auf welcher Basis bekomme ich jetzt hier mein Liniendiagramm irgendwie angezeigt? Und nach welchem Wort habe ich gesucht? Es gab ja auch dieses Projekt von der Zeit Online, wo man die Bundestagsprotokolle durchsuchen konnte. Ja. Und da ist es ja auch so, wenn man nach Russland mit SZ sucht, dann beginnt das eben irgendwie erst in den 90er Jahren, dass darüber gesprochen wird. Sucht man mit SS, dann wird es eben halt auch, dann gibt es auch vor 1990 schon Nennungen. Und das muss man eben wissen, dass man da dann unterschiedliche Schreibweisen mit berücksichtigt, wenn man solche Tools verwendet, die verschiedene Texte indiziert haben.
Also ich bin jetzt sicher keine Expertin drin, aber die Geschichte des Programmierens anschaut, dann wurden Frauen da ja eher rausgedrängt. Gerade in Deutschland ist ja immer noch so, glaube ich, dass eher Männer programmieren oder der Anteil von Frauen eher noch gering ist. Wie empfindest du denn das? Also wie hoch ist der Anteil jetzt in deinem Umfeld? Genau, und wie geht's dir damit?
Also hier kann ich wirklich nur von meinem ganz persönlichen Eindruck sprechen und dann eben auch vor allem mit Bezug auf die digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften. Also ich habe jetzt keine Daten erhoben oder ähnliches und ich lasse mich da auch gerne von ZuhörerInnen eines Besseren belehren, wenn es da irgendwie was gibt. Aber also mein persönlicher Eindruck und gerade auch aus der Lehre ist, dass der Anteil an nicht-männlichen Personen doch sehr hoch ist. Also ich erlebe da in der TeilnehmerInnen-Zusammensetzung keinen gravierenden Unterschied zwischen der Programmiereinführung oder einem Praxisseminar mit der Staatsbibliothek zu Berlin, wo jetzt Coding erstmal keine explizite Rolle spielt. Mhm. Und das stimmt mich doch sehr froh. Also ich habe auch nochmal in die TeilnehmerInnen-Liste aus dem letzten Wintersemester geguckt und also ich habe es binarisiert, das ist natürlich problematisch, das wissen wir alle. Man sollte jetzt nicht unbedingt nur diese Zweiteilungen verfolgen, aber um da mal so einen groben Einblick zu bekommen, also wir hatten da ein Verhältnis von 25 zu 22. Okay. Also mit leichter Tendenz zu männlich gelesenen TeilnehmerInnen. Cool. Ja, also ich habe auch meine KollegInnen gefragt, wie die das erleben und die würden das bestätigen. Also es gibt eine leichte Tendenz zu männlich gelesenen TeilnehmerInnen, aber der Anteil ist doch recht hoch. Wie gesagt, das ist in den digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften, das mag in der Informatik wieder ganz anders sein.
Mhm. Ja, genau. Ja, daher kenne ich es nämlich so ein bisschen. Also ich habe bei einer Softwarefirma gearbeitet eine Weile und da war es wirklich, in der IT waren hauptsächlich Männer und dann war ich bei einer NGO, die sich eben darum oder deren Ziel es ist, dass mehr Frauen in Programmierberufen arbeiten. Und ich glaube, gerade so, also in der freien Wirtschaft ist es schon sehr doll in Richtung Männer. Was dann natürlich problematisch ist, wenn ich im überspitzten Sinn nur Männer ein Programm programmieren, dann sind die Biases natürlich ganz andere, als wenn da diversere Menschen dran beteiligt sind. Genau.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Ja, genau, weil man ja immer oder viele haben ja auch die Idee von, ja, das ist so eine Maschine, das ist alles neutral. Und das ist es eben gar nicht, sondern Bias, das gibst du ja mit, wenn du programmierst. Also davon ist ja niemand frei.
Ich arbeite gerade mit Mark Hall unter anderem und anderen noch an einem Kapitel zur Algorithmenkritik. Und Mark Hall sagt auch immer, dass Algorithmen im Prinzip eine bestimmte Sicht auf die Welt haben und repräsentieren. Und diese Sicht auf die Welt wird eben durch die ProgrammiererInnen in den Algorithmus mit eingeprägt. Ja. Und insofern ist es ganz entscheidend, dass wir da eine Diversität erreichen. Also einerseits eben auf der Seite der Entwicklung dieser Software, die genutzt wird, oder auch der Modellierung von Daten. Also das ist ja auch ein entscheidender Arbeitsschritt. Andererseits aber auch, was die Bewertung dieser Software betrifft. Also das muss auf beiden Seiten im Prinzip gegeben sein, dass wir da Diversität erreichen, damit wenigstens, also damit möglichst solche Biases verringert werden, vorgebeugt wird. Ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast.
Du hast ja schon so ein paar Projekte angeschnitten als dein eigenes und jetzt das hier mit den Algorithmen. Was gibt es denn gerade auch im geisteswissenschaftlichen Bereich spannende Projekte, von denen du weißt, an denen du mitarbeitest, an denen man dann auch irgendwie zeigen kann für unsere HörerInnen, das kann ich mit Programmieren, also nicht ich, aber das kann man mit Programmieren machen, das sind so Denkansätze, so Praxisbeispiele.
Da fällt es mir schwer, eine Auswahl zu treffen. Weil im Prinzip ist es so, denkt euch einen Forschungsschwerpunkt oder eine Fragestellung und irgendjemand macht bestimmt was dazu im Rahmen der digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften, weil das eben sehr epochen- und themenoffen ist. Aber was es zum Beispiel gibt, ist, es gibt viele digitale Editionsprojekte. Also wenn man sich da Beispiele anschauen möchte, zum Beispiel zu Alexander von Humboldt, Niklas Luhmann oder Eugenio Pacelli, also wo unterschiedlichste Quellenarten, also Briefe, Tagebücher, Reiseberichte und so weiter eben Tiefen erschlossen werden und dann auch digital repräsentiert, also wo man dann auch die Möglichkeiten der Digitalität versucht, bestmöglich auszunutzen. Bei uns an der Professur gibt es ein Projekt zur Digital Heraldry, in dem es ganz vereinfacht darum geht, halbautomatisiert in verschiedenen mittelalterlichen Handschriften Wappen zu identifizieren und über Ontologien zu beschreiben, also zu blasonieren gewissermaßen. Und dabei kommen dann Technologien zum Einsatz, die beispielsweise aber auch in der digitalen Kunstgeschichte interessant sein können. Also um da in Gemälden bestimmte Elemente zu identifizieren und dann ebenfalls zu beschreiben. Das kann man dann wieder mit externen Quellen verknüpfen und so weiter. Also Projekte gibt es da sowohl zu visuellen als auch zu textuellen Quellen. Es gibt Projekte zu Audio-Quellen, also gerade Zeitzeugeninterviews beispielsweise. Da gibt es was. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wie erzählt man eigentlich, wenn man Quellen als Daten ausgewertet hat, Geschichte, Geschichte erzählen in Anführungszeichen. Aber mit diesen sogenannten Data Stories setzt sich zum Beispiel das Team rund um Silke Schwand unter anderem auseinander. Das finde ich auch ganz spannend. Genau, was gibt es noch? An der Ruhr-Uni Bochum gibt es beispielsweise ein Projekt zur Social Media History, wo geguckt wird, wie Geschichte in sozialen Medien wie Instagram und TikTok stattfindet. Also da gibt es ganz viel und ich weiß nicht, wer sich dafür interessiert, den würde ich vielleicht mal auf unseren YouTube-Kanal verweisen, weil wir haben da nämlich einige Vorträge aus dem offenen Forschungskolloquium Digital History veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Vortragenden. Und da erhält man, finde ich, nochmal einen ganz schönen Überblick über dieses sehr vielfältige Forschungsfeld, also von der digitalen Provenienzforschung über digitale Rechtsgeschichte bis hin zu Semantic Web. Also wer da Lust hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Also da gibt es wirklich sehr vielfältige Vorträge und dann bekommt man einen ganz guten Einblick, was möglich ist. Aber ich würde sagen, es ist fast alles eigentlich möglich.
Ja, wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe noch kurz eine Frage zum Thema Gaming. Ich weiß, es ist ein ganz anderer Bereich als du. Aber wenn man jetzt so die, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du dich damit auch gar nicht aus, keine Ahnung. Es ist jetzt einfach
Lass uns
so
überraschen.
Bekanntesten, jetzt sage ich mal, wo irgendwie so Geschichts- in Anführungszeichen Spiele, also so Assassin's Creed wäre, glaube ich, so eines der Spiele dafür als Beispiel. Sind da HistorikerInnen stark beteiligt an diesem Prozess, weißt du es nicht, oder ist es eher nicht so? Und das sind halt, wie ProgrammiererInnen sich das vorgestellt haben, dass es ist.
Also ich für den Fall Assassin's Creed weiß ich es nicht. Deswegen möchte ich da jetzt kein Urteil zu bilden, aber ich vermute ganz stark, dass es so der Fall ist, dass es bei manchen Spielen historische Expertise gibt und bei anderen nicht. Ja. Aber es gibt ja definitiv Spiele aus dem Bereich Geschichtswissenschaft, wo HistorikerInnen auch mitgewirkt haben. Aber also Game Studies oder sowas, das ist leider wirklich nicht mein Forschungsgebiet. Ich finde es super spannend, aber da kann ich jetzt, glaube ich, keine wirklich fundierten Aussagen zu treffen.
Also gerade bei Assassin's Creed weiß ich, dass die HistorikerInnen einstellen, weil das ist irgendwie einmal im Jahr kommt von irgendwoher ein Newsletter, das sind die tollsten Jobs für dein Geschichtsstudium, ladida. Man muss Französisch sprechen können und in Montreal wohnen wollen. Die stellen relativ viele Leute ein. Und irgendwie Ahnung von Geschichte haben. Ich habe null Ahnung, aber es scheint mir so die Firma zu sein, die am offensivsten mit historischer Expertise im Laienbereich wirbt. Das mag jetzt alle, die sich damit tiefer beschäftigen. Es gibt ja auch hier den Arbeitskreis Digitale Spiele. Die wissen das sicherlich sehr viel besser. Aber Assassin's Creed scheint mir die Marke zu sein, die offensiv damit wirbt, historisches Wissen einzuweben.
Okay, spannend. Und wieder ein weiteres spannendes Berufsfeld für künftige Historiker. Genau. Ich finde, das berührt aber noch so einen anderen Aspekt, der vielleicht dann auch für die Digital History relevant ist. Also natürlich, wie wird irgendwie Geschichte natürlich in solchen digitalen Medien repräsentiert? Aber es betrifft ja auch diesen Aspekt der 3D-Modellierung. Also es gibt ja auch Modelle von städtischen Ansichten von Gebäuden und so weiter. Und wir kennen das ja aus einigen Fällen, dass aber nicht alles überliefert ist. Wie geht man dann mit diesen Leerstellen um? Füllt man die? Auf welcher Basis füllt man die? Auch das ist dann wieder etwas, was man quasi hinterfragen muss. Mit welchen Daten wurde da eigentlich dieses Modell erstellt? Ist das in dieser Vollständigkeit, wie es mir suggeriert wird, überhaupt gegeben? Das finde ich auch ganz spannend, gerade bei so Spielen, wo ja eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird.
Ja. An das Thema Programmieren scheint es ja, und ich glaube, wir sprechen hier für Deutschland auf jeden Fall, ich kann es für andere Länder gar nicht sagen, aber scheinbar wenig HistorikerInnen wagen sich an das Thema Programmierung ran. Das ist jetzt nichts, was speziell HistorikerInnen sind, glaube ich, sondern das betrifft auch andere Bereiche. Ist es überhaupt so und welche Gründe, glaubst du, hat das?
Also, dass sich wenige HistorikerInnen da ranwagen?
Ja, genau. Also eher vorsichtig oder Zurückhaltung.
Das ist eine gute Frage. Also ich möchte mir da auch gar kein großes Urteil anmaßen, weil die Gründe wahrscheinlich so vielfältig sind wie die Menschen selbst. Ich fände es auf jeden Fall nur schade, falls jemand denkt von vornherein, dass er sie das vielleicht nicht kann oder so. Weil so habe ich am Anfang nämlich gedacht, dass das doch alles viel zu kompliziert ist und dass ich das sowieso nicht verstehe, nicht umsetzen kann und so weiter. Aber eigentlich sind wir als HistorikerInnen ja permanent mit sehr komplexen und komplizierten Phänomenen und Methoden konfrontiert. Also wir entschlüsseln Handschriften und Schriftsysteme, wir blasonieren Wappen und dafür ist eine ganz eigene Sprache im Prinzip auch wieder notwendig. Wir stellen historische Statistiken auf oder rekonstruieren Zeitangaben. Wir haben alle wahrscheinlich mal mit dem Grotefend gearbeitet. Und ich finde, dass da das Coding oder die Datenmodellierung, die Anwendung von statistischen Berechnungen gar nicht so stark von abweicht, also was so den Schwierigkeitsgrad betrifft. Dem einen liegt das eine vielleicht näher, das, der anderen wiederum das andere. Und ich denke, so wie nicht jede Historikerin, weiß ich nicht, Numismatikerin oder sowas sein muss, muss halt auch nicht jeder Historiker Digital Historian werden. Aber ja, also wer sich dafür interessiert, ich fände es halt schade, wenn man von vornherein irgendwie die Flinte ins Korn wirft, weil Programmieren ist am Ende wie eine Sprache lernen. Das ist am Anfang schwierig. Man muss sich sehr viele Grundlagen aneignen. Aber wenn man dranbleibt, immer übt, dann wird das immer besser und geht dann auch leichter von der Hand. Und so gewisse Fehler, die am Anfang auftreten, die treten bei jedem auf. Davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Und deswegen, also bloß nicht da irgendwie an den eigenen Fähigkeiten zweifeln.
Bei mir war das am Anfang genauso und also nicht, dass ich jetzt krass programmieren könnte oder so, aber ich habe so ein bisschen eine Ahnung davon, wie es funktioniert und kleine Dinge kann ich, glaube ich, auch. Aber ich war am Anfang auch so, dass ich dachte, boah, das ist alles viel zu kompliziert, ich kann das sowieso nicht, weil auch ich, wenn ich jetzt an die Schule zurückdenke, ich war halt in Mathe zum Beispiel, das war überhaupt nicht meins, hat mir gar nicht gelegen. Aber der Punkt, den du auch jetzt gerade nochmal gesagt hast mit Programmieren, ist eigentlich wie eine Sprache zu lernen. Das ist nochmal ein anderer Ansatz, um daran zu gehen, war es für mich auf jeden Fall, dann zu sagen, es ist eher wie eine Sprache zu lernen, als dass es was mit Mathe zu tun hat. Also man kann das sehen, wie man möchte, glaube ich, von beiden Seiten sehen, aber man kann es oder man sollte es eben auch von beiden Seiten sehen und nicht nur von dieser einen, das ist in Naturwissenschaften eher und deshalb ist es dort angelagert. Nein, man könnte es genauso sagen, man kann es in die Sprache mit reinnehmen. Und deshalb finde ich auch, man muss es ausprobieren, ob es was für einen ist oder nicht und dann kann man es erst sagen, aber dieses von vornherein zu sagen, naja, ist eher so Naturwissenschaften, so ist nichts für mich, das ist es halt nicht. Ja, bitte.
Sprachenlernen liegt mir einfach gar nicht. Also man muss da irgendwie dranbleiben, braucht Disziplin, noch einen strukturierten Tagesablauf, überhaupt Dinge, die ich nicht habe. Ist das auch quasi beim Programm, also ja, ich meine, alles geht durch Übungen und Pipapo, aber ist das auch an der Stelle vergleichbar mit einer Sprache lernen? Oder kann ich mich da auch irgendwie, gibt es jetzt nicht irgendwie so ein Shortcut-Way, wo ich mich durchmogeln könnte?
So ein Shortcut-Way. Also du kannst natürlich dich von Tutorial zu Tutorial hangeln, weil die meisten Probleme, auf die wir stoßen werden, die hatte wahrscheinlich schon jemand anders und hat deswegen dann auch eine Lösung parat. Aber ja, also man muss sich schon damit auseinandersetzen und Zeit reinstecken. Also ich merke das immer dann, wenn ich mal eine längere Zeit nicht gecodet habe, dass ich erstmal eine Zeit brauche, um wieder damit warm zu werden und wieder reinzukommen. Also ich würde sagen, es ist schon üben. Aber das mag ja manchen dann auch wieder mehr liegen als anderen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie, dass meine Programmierkenntnisse vergleichbar wäre mit jemandem, der oder die ein Informatikstudium gemacht hat. Also ich kann in dem Maße programmieren, wie es für meine Forschung zentral ist. Und wenn ich was Neues machen möchte, dann arbeite ich mich da rein. Aber ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht von HistorikerInnen verlangen, dass die vergleichbar mit InformatikerInnen irgendwie programmieren können. Aber ja, ich glaube, ums Üben kommt man nicht herum.
Ich glaube, oft werde ich dadurch gehemmt, dass ich denke, es muss halt sehr, sehr gut sein. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich es gerade lassen. Genau, ich glaube, davon muss ich mich so ein bisschen freimachen, auch beim Programmieren, dass es halt erstmal um Grundzüge geht und fürs eigene Projekt hilfreich ist und vielleicht wächst man dann ja auch tiefer rein.
Das und als ich angefangen hatte mit Programmieren, da haben alle immer zu mir gesagt, wenn ich vor einem Problem stand, ja, googles einfach. Und guck mal, was im Internet schon drüber steht, weil irgendjemand hatte da ein Problem schon. Und so dann an die Sache ranzugehen, war irgendwie für mich auch nochmal einfacher, sag ich mal, weil das war so, okay, irgendwie es sind doch alle auf eine Art und Weise, wenn sie dann vor einem Problem stehen, auf dem gleichen Stand wieder. Also weißt du?
Ja, total. Das kann ich bestätigen. Und genau, also krass, was du gesagt hast mit dem, man sollte nicht von sich verlangen, glaube ich, irgendwie die effizienteste Programmierlösung für ein Problem zu finden. Also, weil wir werden wohl nicht in den Produktivbetrieb gehen und wenn, werden wir uns die Expertise dazu holen, um unseren Code noch ein bisschen zu entschlacken. Aber also nicht erstmal dran setzen und für sich eine funktionierende Lösung finden. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, weil jedes Programmierproblem kann auf unterschiedliche Arten und Weisen gelöst werden. Und es gibt nicht eine Lösung, die die ideale ist.
Also, dann machst auch du jetzt bald einen Programmierkurs, Chris.
Wir haben da ja was veröffentlicht. Vielleicht, Chris, magst du das ja mal durch?
Ja, genau. Wenn wir jetzt schon bei deiner Veröffentlichung sind. Ihr habt ein Buch rausgebracht, also du mit anderen zusammen, Python für HistorikerInnen. Vielleicht am Anfang die Frage, warum habt ihr Python für dieses Projekt ausgewählt? Es gibt ja unterschiedliche Programmiersprachen. Ich meine, ich selber bin auch ein großer Fan von Python, wenn ich es mir raussuchen müsste, glaube ich. Genau, warum Python?
Also erstmal ist Python eine sehr etablierte Programmiersprache. Und dann haben wir, also ist es auch unsere Ansicht, dass die Programmiersprache recht einsteigerfreundlich ist. Also die Syntax ist gut nachvollziehbar. Es gibt tolle Ressourcen, die dann auch nochmal die Syntax so ein bisschen unterschiedlich highlighten, dass man wirklich die unterschiedlichen Elemente, mit denen man da arbeitet und Objekte, mit denen man da arbeitet, gut voneinander unterscheiden kann und genau weiß, was man da gerade vor sich hat. Genau, also sie ist sehr einsteigerfreundlich. Aber ohne, dass man da irgendwelche Abstriche machen müsste, was die Anwendungsmöglichkeiten betrifft. Es gibt eine super aktive EntwicklerInnen-Community, zahlreiche Ressourcen, also seien es Tutorials oder eben Programmierbibliotheken, die für bestimmte Anwendungsfälle konzipiert wurden. Und als Multi-Purpose bzw. General-Purpose Language ist sie eben, ja, für verschiedenste Bereiche geeignet, also sowohl für die Analyse von Daten als auch eben für die Entwicklung von verschiedenen Softwareanwendungen. Also insofern hat man, wenn man sich mit Python auseinandersetzt, ein sehr vielfältiges Werkzeug an der Hand, um in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv zu werden, auch Webentwicklung und so weiter. Man kann im Prinzip alles machen, wofür man sich interessiert oder Spiele entwickeln, ne? Also deswegen, das ist einfach eine gute Sprache, um reinzukommen. Und ja, in den digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften ist sie eben auch etabliert. Und gerade für die Datenanalyse gibt es super Ressourcen, die man nutzen kann.
Es gibt ja bereits Literatur zum Thema Programmierung. Warum gibt es jetzt euer Projekt speziell für HistorikerInnen und was daran ist vielleicht speziell für HistorikerInnen?
Also einer der Gründe ist eher pragmatischer Natur. Es ist Teil des Lehrangebots der Professur für Digital History, Einführungskurse in die Programmierung für HistorikerInnen zu geben. Das heißt, wir haben ohnehin seit dem Sommersemester 2020 entsprechende Lehrmaterialien entwickelt, also sogenannte Jupyter Notebooks. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal gearbeitet habt, du vielleicht, Senta. Das sind gewissermaßen so digitale Arbeitsblätter, auf denen man Code hat, Text, aber auch irgendwie Abbildungen und so weiter. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden diese Jupyter-Notebooks eben so angelegt, dass man die völlig selbstständig im Prinzip bearbeiten kann. Und weil wir nun eben große Befürworter für offene Forschungs- und Lehrkultur sind, haben wir uns gedacht, dass diese Ressourcen ja vielleicht auch für andere interessant sein können. Und dann haben wir eben in den letzten Monaten, also wir sind Thorsten Hildmann, Martin Dröge, Philipp Schneider und ich, dieses ja, Jupyter-Book zusammengeschnürt. Genau, also das ist nicht die allererste Programmiereinführung, also das wollen wir auch gar nicht behaupten. Es gibt ganz, ganz viele tolle Handbücher, Tutorialsammlungen, die offen zur Verfügung stehen. Was aber so ein bisschen gefehlt hat, ist eben so diese spezifisch historische Perspektive. Also es gibt seit einigen Jahren The Programming Historian, die kann ich auch jedem empfehlen, da reinzuschauen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Tutorials zu verschiedenen Methoden, Werkzeugen und so weiter. Aber jetzt so eine zusammenhängende Programmiereinführung, die gab es für HistorikerInnen in der Form eben jetzt noch nicht für die Sprache Python. Es gab in den letzten Jahren einige, die schon eher auf GeisteswissenschaftlerInnen ausgelegt waren. Also auch die sind sehr gut nachvollziehbar für uns als HistorikerInnen. Aber wir wollten eben wirklich klassische historische Anwendungsszenarien dann mit in dieses Jupyter-Book mit einfließen lassen. Und vielleicht, warum das so ist, also ich hatte ja schon erzählt, wie ich zum Programmieren gekommen bin und ich hatte eben einen Programmierkurs am CIF und der war eben eher klassisch computerwissenschaftlich. Und im Gegensatz zu dem Kurs, den ich bei Thorsten Hildmann hatte, konnte ich bei diesem Kurs sehr viel, ja, ich weiß nicht, schlechter in Anführungszeichen den Beispielen folgen, weil sie eben überhaupt nicht meinem Forschungsalltag entsprachen. Also ich wusste manchmal nicht, warum soll ich das jetzt lernen? Was bringt mir das denn vielleicht in der Zukunft? Das war ein ganz toller Kurs, auf jeden Fall, super konzipiert gewesen. Aber als Historikerin, die vorher noch nie was mit Programmieren zu tun hatte, fiel es mir eben schwer, da reinzukommen. Ja, da wollen wir eben von den Grundlagen ausgehend halt Geschichtsstudierende, aber auch Interessierte einfach mit an die Hand nehmen und quasi in die Welt des Programmierens führen. Deswegen also unsere Programmiereinführung, die enthält vielleicht manche Sachen auch noch nicht, die in anderen Programmiereinführungen schon längst quasi behandelt worden wären, einfach weil sie vielleicht an dieser frühen Stufe noch gar nicht so nötig sind.
Ich muss aber auch sagen, das hat mich total abgeholt. Also, und wenn es nur, also jetzt ohne Vorwurf, aber selbst wenn es nur ein cooles Branding wäre, aber mich begeistert wenig so sehr wie Geschichtswissenschaft. Also, wenn auf Müsli-Packungen auf einmal für HistorikerInnen stehen würde, würde ich wahrscheinlich auch, nein, so bekloppt, es gibt dann doch noch Grenzen, aber ich glaube auch, dass für mich das direkt eine Hürde abgebaut hat, weil ich eben dachte, der Anspruch ist anwendungsbezogen, damit lerne, wenn ich überhaupt sowas lerne, lerne ich über anwendungsbezogene Sachen, von denen ich eh, das war vielleicht auch oft mein Sprachproblem, dass ich halt in dem Moment nicht in Urlaub gefahren bin und gedacht habe, ja gut, was soll ich auf Italienisch wissen, wie Kaffee heißt, haha, nein, aber also solche Dinge, das hat mich direkt abgeholt, muss ich sagen.
Ja. Spannend, dass du es nochmal auf Sprache zurückbindest, weil es gibt ja durchaus auch so Sprachlehrkonzepte, die darauf ausgerichtet sind, die Sprache insofern zu lernen, wie man sie tatsächlich auch braucht. Also ja, für verschiedene Arbeitskontexte und so weiter. Und ja, so kann man das dann im Programmieren eben auch wieder angehen. Ich glaube, die Grundlagen, also wir kommen nicht darum rum, diese Grundlagen zu lernen, und die sind auch nicht immer dann am Anfang schon klassisch irgendwie geschichtswissenschaftlich oder so. Aber wenn man weiß, wofür man diese Grundlagen am Ende dann mal nutzen kann, es fällt es einem, glaube ich, auch einfach leichter, mit diesen Konzepten zu arbeiten.
Das Buch heißt ja Version 1.0 eures Buches, was natürlich die Frage evoziert, was kommt danach? Kommt 1.1, was wird das beinhalten, oder 2.0, oder wo steht ihr, was sind eure, wie weit ist das überhaupt angelegt?
Genau, also in der ersten Version, die wir jetzt veröffentlicht haben, sind erstmal so die absoluten Basics verarbeitet. Wir haben aber schon immer versucht, da irgendwie historische Szenarien mitzuzeichnen, also warum man jetzt diese Basics lernen soll. Und in den kommenden Versionen wollen wir dann aber konkreter zeigen, was möglich ist mit Coding, und Kurzeinführungen zu verschiedenen Methoden anbieten. Also beispielsweise zur AutorInnenschaftsanalyse, zum Topic Modeling oder Data Mining, also so klassischer Statistik, oder auch sowas wie Text Reuse Analysis. Also, und dann natürlich immer diese Methoden mit richtigen historischen Fragestellungen kombinieren. Also dass man so ein kleines Mini-Projekt im Prinzip hat und dann halt dadurch geleitet wird, wie man das dann angehen kann. Und dabei ist für uns vorgelagert sehr wichtig, auch darauf einzugehen, wie so ein Programmierprojekt strukturiert geplant und transparent, wie dann auch nachhaltig durchgeführt wird. Also es wird auch Module zur Projektplanung geben, zur Einrichtung von so einer Entwicklungsumgebung oder der Dokumentation mit Versionsverwaltungssoftware wie Git beispielsweise. Wir möchten einfach so eine Handreichung bieten, die den kompletten digitalen historischen Forschungsprozess abbildet. Und daran arbeiten wir intensiv und hoffen, dass das nächste Kapitel dann auch bald veröffentlicht werden kann. Also das wäre dann Version 2. irgendwas, also Version 1.1 wäre dann wahrscheinlich höchstens, dass wir irgendwas korrigieren oder so. Genau. Aber wenn dann was Nennenswertes dazukommt, dann gibt es einen kleinen Versionssprung. Und ja, wir freuen uns auch immer über Feedback und Anregungen von NutzerInnen. Also wer da schon durchgearbeitet hat, Anregungen hat, kann sich sehr gerne bei uns melden. Ja, wir hoffen einfach, dass wir damit also auch aus der Lehre heraus natürlich irgendwie schöne Beispiele präsentieren können, wie Digital History Code basiert durchgeführt werden kann.
Wie können denn Programmiersprachen in den Forschungs- und Lehralltag eingebaut werden? Also welche Projekte könnten das beispielsweise sein? Und zusätzlich vielleicht dazu auch diese Trennung zwischen der Digital History und der Geschichtswissenschaft. Wären das unterschiedliche Projekte, oder sagst du jetzt zum Beispiel, das muss hauptsächlich in der Digital History stattfinden, in der jetzt klassischen Geschichtswissenschaft vielleicht findet es, glaube ich, auch gar nicht so doll statt. Also zumindest das, was ich bisher mitbekommen habe. Und das ist dann auch eher so, dass du sagen würdest, das bleibt dann bei Digital History oder wie siehst du das Ganze?
Also so grundsätzlich würde ich sagen, dass die Digital History definitiv ja ein klassisches geschichtswissenschaftliches Lehrangebot integriert werden sollte. Mhm. Also versuchen auch immer die Programmierkurse wirklich mit historischen Fragestellungen zu kombinieren. Also dass es immer im Prinzip an der praktischen Anwendung entlang geschieht. Wir freuen uns auch immer, wenn wir mit anderen KollegInnen von anderen Professuren irgendwie zusammen Seminare und Übungen anbieten können, wo dann eben so diese klassische, in Anführungszeichen, historische Perspektive mit der Digital History Perspektive verbunden wird. Also das sollte definitiv zusammengehen. Also ich fände es schade, wenn es sich da irgendwie, weiß ich nicht, auseinander differenzieren würde und jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Also wer dafür offen ist, warum nicht das miteinander kombinieren? Weil, also am Ende, Digital History ist ja, also wir machen geschichtswissenschaftliche Forschung, aber wir nutzen eben digitale Medien und Methoden dafür. Deswegen, das sollte nicht getrennt werden. Mhm. Und das versuchen wir auch im Lehrangebot so umzusetzen. Also klar, wir haben diese klassische Einführung in die Programmierung, wo wir dann auch so gegen Ende des Semesters Anwendungsbezug stärker mit reinbringen. Das ist im Aufbaukurs noch mal ein bisschen expliziter, weil wir da die Studierenden motivieren, auch wirklich eigene kleine Projekte zu konzipieren und dann eben codebasiert umzusetzen. Und dann gibt es aber daneben eben noch stärker themenorientierte Masterseminare. Also das ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Wir hatten da zuletzt vertiefende Masterseminare mit entsprechenden Begleitübungen, beispielsweise eben zu dieser schon angesprochenen AutorInnenschaftsanalyse. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist oder den ZuhörerInnen, aber da geht es im Prinzip darum, solche Dokumente, deren AutorInnenschaft unklar ist, mit anderen AutorInnen, die bekannt sind, zu vergleichen, um da irgendwie, um da eine Zuordnung zu gewährleisten. Mhm. Und ein Beispiel war da, Hildegard von Bingen, die ja für vieles bekannt ist, unter anderem eben für naturheilkundliche Werke und Dichtung. Und da gibt es in ihrem Textkorpus einige Schreiben, bei denen nicht ganz klar ist, wie stark der Einfluss von ihren Schreibassistenten ist. Und da kann so eine Methode wie die Stilometrie bzw. AutorInnenschaftsanalyse eben eingesetzt werden, um für solche Fragestellungen ein bisschen Klarheit zu schaffen, indem eben diese Texte mit möglichen anderen AutorInnen verglichen werden. Und dann kann man so eine Zuordnung anstellen. Und das ist super spannend auf jeden Fall. Und dann gibt es, weiß ich nicht, im nächsten Semester, also jetzt im Wintersemester, wird es eine Übung zur Text-Reuse-Analysis geben, die ist im Prinzip ähnlich wie so klassische Plagiatssoftware. Also man kann im Prinzip Intertextualität untersuchen. Und das ist ja auch ein zentraler Forschungsbereich, auch unter anderem in den Geschichtswissenschaften, also sich anzuschauen, wie stark beeinflussen andere Werke vielleicht jetzt gerade das für mich im Zentrum stehende Werk eines bestimmten Autors oder einer bestimmten Autorin. Das kann man auf ganz viele verschiedene Quellenarten anwenden. Man kann gucken, wie die Bibel und unterschiedlichen Texten rezipiert wird. Oder auch, weiß ich nicht, sich Newsmeldungen anschauen, also gucken, wie verbreitet sich eigentlich so Newstext. Genau, also wir versuchen da auf jeden Fall immer unterschiedliche Forschungsszenarien abzudecken und eben auch die Studierenden zu ermutigen, eigene kleine Projekte anzugehen. Also da gab es zum Beispiel ein Projekt, wo der Zettelkasten von Niklas Numan mit Netzwerkanalyse aufbereitet und untersucht wird. Das ist super spannend. Oder es gibt auch Texte, geschichtstheoretisch, die Johann Gustav Droysen zugeordnet werden, die aber anonym veröffentlicht wurden. Da kann man beispielsweise auch die AutorInnenschaftsanalyse anwenden. Dann gibt es aber auch so Projekte, die untersuchen, wie sich bestimmte Diskurse in Bundestagsprotokollen oder so entwickelt haben im Verhältnis zu Parteizugehörigkeit und so weiter. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Projekte. Also wie gesagt, ich kann auch da nur nochmal sagen, also so vielfältig wie die Forschungsinteressen sind, so vielfältig kann man das dann eben auch in die Lehre mit einbinden. Und wir versuchen eben, wir freuen uns immer, wenn die Studierenden dann früh auch mit eigenen Ideen kommen, weil das dann ja vielleicht auch eine Vorbereitung auf Abschlussarbeiten ist.
Ja. Kurze Nachfrage zu dieser Intertextualität. Wie kann ich mir das, also angenommen, ich würde jetzt sagen, wie hat sich die Idee Migration bei verschiedenen Menschen oder bei verschiedenen Texten ähnlich ausgebildet? Suche ich dann nach Schlagwörtern und Zitationen oder was würde ich da tun? Also wie gehe ich überhaupt dieses Problem an?
Ja, wenn du ein spezielles Begriffsfeld hast, dann wahrscheinlich über diese Begriffe und dann guckt man sich eben so den Kontext an. Also da könnte man bestimmte Kontextanalysen durchführen. Bei der Text-Reuse-Analysis geht es schon eher darum zu schauen, also klar, einmal irgendwie Zitate oder also wortwörtliche Übernahmen, finden die sich in Text A, also finden sich aus Text A wörtliche Übernahmen in Text B oder so. Das kann man damit einmal ermitteln. Mhm. Also da geht es dann nicht um einzelne Begriffe, sondern einfach erstmal allgemein, gibt es irgendwie Textübernahmen. Dann natürlich, also wenn es nicht nur Zitate sind, es gibt Phrasen. Wir kennen alle, dass man Text verfremdet, also dass man das, was man in dem einen Text gelesen hat, in dem anderen Text nochmal irgendwie anders formuliert. Das sind so die Herausforderungen, die bei der Text-Reuse-Analysis auf einen zukommen. Das Themenfeld Migration interessiert, dann würde man wahrscheinlich eher mit diesem Begriffsfeld direkt arbeiten. Bei der Text-Reuse-Analysis ist es schon ein bisschen offener. Also wir haben das beispielsweise mal gemacht, anhand von Kreuzzugschroniken, da zu schauen, welche Bibel, Zitate, Verse und so weiter kommen in diesen Kreuzzugschroniken vor und dann eben geguckt, in welchem Kontext geschieht das. Das kann man beispielsweise damit machen.
Für alle, die jetzt vielleicht Interesse an dem Thema entwickelt haben, kannst du irgendwelche Bücher oder Texte empfehlen, um tiefer ins Thema einzusteigen? Abgesehen natürlich von eurem Einstiegsbuch, aber angenommen, ich habe das jetzt durch. Wie kann ich weitermachen? Oder vielleicht auch, was mir gerade einfällt, so die Geschichte dazu oder was Programmieren generell angeht oder so. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was...
Ja, also sehr gerne auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine konkretes Werk zur Geschichte der Programmierung herausgesucht. Das kann ich aber gerne nochmal nachreichen. Mhm. Aber was jetzt so das Programmieren für GeschichtswissenschaftlerInnen betrifft, das hatte ich schon einmal erwähnt, The Programming Historian kann ich in jedem Fall empfehlen. Da gibt es ganz tolle Tutorials zu verschiedenen Anwendungsszenarien und Werkzeugen. Manches ist Code-basiert, anderes erklärt vor allem die Nutzung von etablierten Werkzeugen. Also da unbedingt reinschauen, da kommen immer regelmäßig neue Beiträge. Dann eine andere wunderbare Ressource für die allgemeine Programmierung mit Python für GeisteswissenschaftlerInnen ist Humanities Data Analysis von Folgert Karstorp, Mike Kestermond und Alan Riddle. Das ist ein Sammelband, der auch online eingesehen werden kann. Das ist ein großer Vorteil. Und da gibt es auch wieder verschiedene Kapitel zur Modellierung und Strukturierung von Daten, zur Analyse. Also auch hier gibt es wieder Stilometrie, Statistik, Topic Modeling und so weiter. Und ja, wie gesagt, der Band richtet sich eben an GeisteswissenschaftlerInnen. Das heißt, auch die Anwendungsszenarien liegen uns dann schon wieder ein bisschen näher als bei so einer Einführung aus den Computerwissenschaften. Und wer lieber Videos schauen mag, statt zu lesen, dem kann ich die Videoreihe Hacking the Humanities von Paul Viertaler empfehlen. Das ist eine super Hands-on-Einführung mit dem Ziel, Texte auf unterschiedliche Arten und Weisen zu analysieren. Unter anderem, wenn einem beispielsweise so das Wortfeld Migration interessiert. Da findet man bestimmt ein passendes Tutorial. Genau, und wer sich vielleicht so ein bisschen allgemeiner mit Digital History beschäftigen möchte, um da nochmal so einen Überblick zu bekommen, dem kann ich die jüngst in Open Access publizierte, den Tagungsband Digital History, Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaft empfehlen oder auch Exploring Big Historical Data. Das ist von Sean Graham et al. Und ist in diesem Jahr in zweiter Auflage erschienen. Das ist auch ein tolles Überblickswerk. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Werke, also gerade für den deutschsprachigen Raum ist Peter Haber und Wolfgang Schmale einschlägig, aber genau, soll ja jetzt nicht zu viel werden.
Genau, wir schreiben das auch in die Shownotes mit rein.
Jetzt hast du ganz viele Bücher für andere erwähnt, aber was, wir machen das jetzt seit Malte Thiessen.
Das ist irgendwie die Dressur bei uns im Podcast, da habe ich langsam das Gefühl. Es gibt ein Vor-Malte Thiessen und es gibt ein Nach-Malte Thiessen in unserem
Definitiv. Welches Buch liest du derzeit und welches Bier oder andere Getränk passt dazu?
Ja, also ich freue mich ja besonders über diese Frage und ich würde es mal aufteilen in private und akademische beziehungsweise berufliche Lektüre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal liest man ja Sachen parallel. Privat habe ich am Wochenende Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid von Alena Schröder angefangen, indem wir mit Hanna, einer 27-jährigen Promotionsstudentin, die Geschichte ihrer Familie ein bisschen aufdecken. Also es geht da um Familien, Familiengeheimnisse, Frauenschicksale, die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern, aber auch um NS-Raubkunst und irgendwie auch den Universitätsbetrieb, was ich irgendwie eine ganz spannende Mischung finde. Und bis jetzt liest es sich ganz gut. Ich bin aber erst so bei knapp der Hälfte. Genau. Und weil ich im Zug angefangen habe zu lesen und es morgens war, kann ich jetzt dazu keine Bierempfehlung aussprechen. Ich habe schwarzen Kaffee und stilles Wasser dazu getrunken. Okay. Wenn es ein Bier sein soll, ich trinke sehr gerne das Porter Kirschbier. Aber nicht morgens im Zug. Genau. Genau. Und meinem eher akademischen Lesevergnügen, und da kann ich jetzt noch eine kleine Lektüre-Empfehlung mit einfließen lassen, dient gerade Doing Digital History von Jonathan Blaney et al. Das ist auch nochmal eine aktuellere Einführung, die nochmal aufzeigt, wie Digital History betrieben werden kann, ohne direkt zu coden. Also wer doch vielleicht erstmal das Programmieren außen vor lassen möchte, kann da vielleicht mal reinschauen. Aber gibt es auch sehr hilfreiche Kapitel zu auch komplexeren Themen, wie beispielsweise die Arbeit mit der Kommandozeile unseres Computers. Eine Git-Einführung gibt es auch oder so, zu so Tools wie OpenRefine zur Bereinigung strukturierter Daten. Es kommen auch reguläre Ausdrücke vor und so weiter oder auch das Themengebiet Visualisierung. Also auch das kann ich empfehlen, liest sich sehr gut als kleines Einführungswerk. Genau, da bin ich noch aktuell dran. Aber vielleicht gestattet ihr mir, dass ich diese Frage an euch zurückgebe und frage, was ihr denn gerade lest.
Ich lese gerade ein Buch zu Katar, weil das im Podcast eines unserer nächsten Themen werden soll. Das ist das eine, das ist von Fromm, heißt der mit Nachnamen. Ich weiß gar nicht, wie Vornamen, es heißt einfach nur Katar. Und dann im Zuge von der Frage, ob ich promovieren möchte oder nicht, lese ich gerade zum Thema Tattoos ein Sammelband von Jane Kaplan über The Art on the Body oder Written on the Body oder irgendwie so heißt das, genau. Und ich trinke kein Bier. Vielleicht das noch kurz. Ah.
Genau. Das Rotwein dazu trinken. Ich müsste jetzt auch das Katar-Buch lesen, definitiv. Lese so ein bisschen gerade quer für meine Lehre ab dieser oder nächster Woche zu Migration und Mobilität von Siegelberg Statelessness. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Buch. Und Steffen Maus Sortiermaschinen. Und trinke derzeit auch einfach nur Kaffee dazu. Privat lese ich von Michael Wild in Zerborstene Zeit. Aber eher gerade so immer reinlesen in verschiedene Sachen und leider gerade irgendwie wenig durchlesend.
Ich glaube, das kennen wir alle.
Dann zur traditionellen Schlussfrage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist die Frage, was war 1917?
Die Frage hat mich einige Zeit beschäftigt und ich bin mir sicher, dass viele Gäste, also ein paar Folgen habe ich auch reingehört, erstmal erwähnen werden, dass zu dem Zeitpunkt noch der Erste Weltkrieg herrschte, die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten und in Russland die Februar- und Oktoberrevolutionen stattfanden. Aber dann habe ich mich auch gefragt, was das Jahr 1917 mit meiner Forschung oder generell der Digital History, aber auch vielleicht dem Programmieren zu tun haben könnte, über das wir ja heute viel gesprochen haben. Aber ich glaube, ich schummel da jetzt ein bisschen. Also in meiner Dissertation dient als Anwendungsfall ja unter anderem die digitale historische Fachkommunikation ist mein Anwendungsfall im Spiegel von Hasuts Kult. Ja. Und da gibt es ja auch Berichte über Tagungen. Mhm. Also das ist eine zentrale Quellengruppe, mit der ich mich auseinandersetze. Ich könnte jetzt also berichten, was 1917 nicht war. Und zwar fand da kein Historikertag statt. Der letzte fand 1913 in Wien vor dem Ersten Weltkrieg statt. Und dann auch erst wieder in den 20er Jahren, also 1924. Aber um jetzt die Kurve zu etwas zu bekommen, was sich 1917 ereignete. Am 15. Dezember 1917 verstarb Annabella Isabella Blunt, geborene King Noel, der nachgesagt wird, sie sei die erste europäische Frau gewesen, die die Wüste auf der arabischen Halbinsel überquert hat. Und außerdem war sie die Pferdezüchterin und ein Großteil der europäischen Araberpferde geht wohl auf das Gestüt zurück. Also da bin ich jetzt keine Expertin für, aber das fand ich besonders interessant, weil ihre Mutter nämlich Ada Lovelace war. Und die ist ja für die Geschichte des Computers und der Programmierung eine durchaus zentrale Person. Und in dieser Form schummel ich jetzt, weil Ada Lovelace im 19. Jahrhundert gelebt hat. Aber sie ist bekannt dafür, dass das erste Computer Programm gewissermaßen auf sie zurückgehen soll, das allerdings wohl einen kleinen Bug enthielt, also einen Fehler, der dazu geführt hätte, dass der Code nicht ausgeführt hätte werden können oder zumindest nicht korrekt. Genau, also zu Ada Loveless gibt es super viel zu berichten, aber ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie die Kurve bekommen habe, um sie zu erwähnen und um vielleicht noch eine andere Frau mit reinzubringen. Also dieser Begriff Bug, der existiert schon ein bisschen länger, aber in Verbindung mit Computern soll ihn unter anderem Grace Hopper mitgeprägt haben, die auch für die Geschichte des Computers eine sehr wichtige Person ist. Also viel, was nicht 1917 war, aber irgendwie damit in Zusammenhang steht.
Ja, voll spannend.
Alles verflochten. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse. houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.